Unser Darm arbeitet rund um die Uhr, meist völlig unbemerkt. Er verdaut unsere Nahrung, er steht im engen Austausch mit dem Immunsystem und er beherbergt Milliarden von Mikroorganismen. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon oft gesprochen. Das Mikrobiom nennt man das Ganze. Jetzt haben viele Forschende gesagt, die Darmgesundheit beeinflusst weit mehr, als wir das gedacht haben, Alex. Deshalb wollen wir heute mal auf 10 Dinge gucken, die unser Darm total liebt. Und das sind längst nicht nur die Ballaststoffe.
Ja, Thorsten, du hast ja gerade eben schon von Milliarden von Mikroorganismen gesprochen. Es sind sogar Billionen. Man sagt aktuell ca. 40 Billionen Mikroorganismen hast du in deinem Mikrobiom. Also wenn das nicht ein riesengroßer, wichtiger Aspekt ist, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen, dann weiß ich nicht was, denn das sind so unglaublich viele Zellen, die müssen ja was Spannendes zu tun haben. Und das gucken wir uns gleich mal genau an, was es damit auf sich hat und wo man vielleicht mal sagen muss, hey, das ist ein Tipp, den ich mal unbedingt annehmen muss, um was für einen tollen Darm und ein gesundes Mikrobiom zu tun.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Neben einem wirklich spannenden Thema haben wir auch heute so eine kleine Premiere im Podcast, denn diesmal, dank der tollen Technik, die wir so haben, nehme ich im Auto auf, Alex. Hatten wir so in der Form auch noch nicht. Ich sitze nämlich schön gemütlich auf der Rückbank mit meinem Team, habe mein Mikrofon, meinen Kopfhörer und wir können herrlich entspannt plaudern. Hat den großen Vorteil, da nervt der Verkehr nicht so. Auf der Autobahn, wo ich gerade unterwegs bin, hin und wieder kann es mal reinpiepen, wenn der nächste Stau kommt, aber das soll mich jetzt mal nicht stören. Die Darmgesundheit ist heute unser Thema und lange Zeit wurde der Darm ja wirklich nur so als Verdauungssystem gesehen oder in puncto Verdauung auch besprochen und diskutiert, aber der kann halt weitaus mehr als das und das ist ja in den letzten Jahren wirklich auch sehr massiv in den Vordergrund getreten, in Podcasts, in den Medien generell. Warum hat denn der Darm so eine große Wirkung oder so einen großen Einfluss auf die Allgemeingesundheit?
Ja, Thorsten, das ist einfach ein hochkomplexes Organ, weil es ganz viele Sachen miteinander verbindet. Also nicht nur die klassische Verdauung oder das Immunsystem, sondern es ist quasi auch ein Kommunikationspartner vom Gehirn, um es vielleicht mal so auszudrücken. Denn wenn man sich die einzelnen Aspekte mal so anschaut, also zum Beispiel den Darm und das Immunsystem, circa 75% unseres Immunsystems befindet sich im Darm. Das heißt, diese Darmschleimhaut ist halt ständig in Kontakt mit Nahrung, mit Bakterien, mit Umweltstoffen. Und dadurch kann unser Körper eigentlich auch erst wirklich unterscheiden zwischen harmlosen Stoffen oder echten Krankheitserregern. Und unser Mikrobiom ist quasi wie so eine Art Personal Trainer von unserem Immunsystem. Das heißt, dadurch schon mal super wichtig für unsere ganze Abwehr. Dann ist der Darm auch ganz entscheidend natürlich für alle Stoffwechselvorgänge. Bedeutet, die Darmbakterien stellen so viele wichtige Stoffe her, die entscheidend sind für Entzündungshemmung, für unseren Zucker, für unseren Fettstoffwechsel. Und es hat noch eine ganz wichtige zusätzliche Funktion, nämlich die Verbindung, diese Darm-Hirn-Achse herzustellen. Denn wenn man sich mal überlegt, sowas wie Serotonin zum Beispiel, was man kennt, als einen ganz wichtigen Aspekt, um morgens wach zu werden, aber auch als Vorläufer von Melatonin, um abends gut einzuschlafen. Ganz viele denken, das wird irgendwo im Gehirn gebildet oder entsteht halt einfach irgendwo. Nee, Pustekuchen, ca. 90% von unserem Serotonin wird im Darm gebildet. Und wenn man sich diese Aspekte mal anschaut, was das für viele krasse Einflussfaktoren hat, unser Darm, dann glaube ich, wird einem erst bewusst, wie viel man dafür tun muss, dass der gesund ist und wie viele Aspekte des Lebens der dann auch wirklich beeinflusst.
Ich würde nochmal gerne auf das Mikrobiom zurückkommen. Billionen, hast du gesagt, von verschiedenen Mikroorganismen, die da zusammenkommen. Also so eine richtige Community, die extrem wichtig für unsere Gesundheit ist. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass eben dieses Mikrobiom eine zentrale Rolle spielt. Aber wie sorgen wir denn dafür? Oder anders gefragt, warum ist es so wichtig, dass dieses Mikrobiom ja so schön im Balance ist? Was heißt das konkret für die Gesundheit?
Ja, Thorsten, wenn wir 40 Billionen Mikroorganismen haben, ist das natürlich eine unglaubliche Zahl. Das heißt, ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen, als hättet ihr wie so eine Art WG mit eurem Darm. Das heißt, ihr habt so eine Art Untermieter und um den müsst ihr euch kümmern, dass es dem gut geht, weil der sorgt dafür, dass ihr ein gutes Klima habt in eurer WG. So kann man sich das so ein bisschen vielleicht vorstellen. Beim Mikrobiom ist es nämlich so, dass die Mikroorganismen zusätzliche Informationen enthalten. Das heißt, diese ganzen Funktionen und ihre ganzen genetischen Eigenschaften. Und die sorgen dafür, dass wir in unserem Körper Darmbakterien ja haben, die Stoffwechselprozesse durchführen, zu denen unser Körper alleine gar nicht in der Lage wäre. Das heißt, dadurch wird es unglaublich wichtig. Also um mal ein einfaches Beispiel zu haben, die Ballaststoffe können wir halt selber in dem Sinne klassisch nicht verdauen. Erst durch die Darmbakterien, durch unser Mikrobiom, werden sie umgebaut und haben dann ganz viele positive Effekte. Und das schaffen wir halt wirklich nur dadurch. Und wenn man sich mal so ganz viele interessante Studien anschaut und man mal guckt, was passiert, wenn ich ein Mikrobiom habe mit einer guten Vielfalt, also wo ich ganz viele unterschiedliche Anteile habe, habe ich ganz geringe Entzündungsmarker, habe ich eine super Stoffwechselwerte, ein ganz geringes Risiko für metabolische Erkrankungen, extrem gute Blutzuckerwerte. Also wenn man sich mal anschaut, was ein Mikrobiom als Einflussfaktor auf dein Leben hat, dann weiß man halt, was es schon erreichen kann. Und wenn man sich mal überlegt, dass so eine Ernährungsumstellung über ein paar Wochen schon die Zusammensetzung von deinem Mikrobiom extrem verbessern kann, weiß man, was man durch Ernährung wirklich erreichen kann.
Du hast gerade schon die Ballaststoffe erwähnt, die extrem wichtig sind, dass unser Mikrobiom in Schuss ist oder in Schuss bleibt oder besser wird. Also zum Beispiel die Vollkornprodukte. Gleich kommt der nächste Stau, man hört es wieder piepen, aber lasst euch davon nicht stören. Die Ballaststoffe sind halt sehr, 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 sehr wichtig. Und jetzt haben die aber so ein bisschen einen komischen Ruf, weil das Wort Ballast ja im Deutschen oft so ein bisschen, ja, ich sag mal, negativ belastet ist, ja. Was heißt das konkret? Also worauf sollte man achten im Alltag? Denn nicht jeder isst ja zum Beispiel zum Frühstück die Vollkornschnitte oder abends jetzt bewusst ballaststoffreiches Gemüse. Du sagst immer, im Grunde essen wir Deutschen viel zu wenig von den Ballaststoffen. Wie kommen wir denn dahin, dass wir uns das ein bisschen bessern?
Ja, das, was glaube ich erstmal wichtig ist zu verstehen, weil das hast du gerade eben schon angerissen. Ballaststoffe klingen halt erstmal doof, weil sie klingen halt als Ballast. Im Englischen ist es viel schöner, da sind es Fibers, also einfach nur Fasern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den man halt wissen muss, denn die Ballaststoffe sind ja die Bestandteile von pflanzlichen Lebensmitteln, die unser eigener Körper eigentlich kaum oder gar nicht wirklich verdauen kann. Aber sind halt trotzdem unglaublich wertvoll für unseren Darm. Und das ist ganz wichtig. Ich habe in einer meiner Folien in so Seminaren immer stehen, Ballaststoffe sind das Einzige, was du isst, was nicht für dich ist, sondern was nur für deinen Darm ist. Das heißt, das isst du nur für deinen kleinen Untermieter, um es mal so einfach zu sagen. Denn während unsere Verdauungsenzyme damit eigentlich gar nichts großartig anfangen können, sind Ballaststoffe aber die Lieblingsnahrung von unseren Darmbakterien. Denn diese Mikroorganismen fermentieren die Ballaststoffe im Dickdarm und produzieren halt ganz viele wichtige Stoffwechselprodukte, die ganz entscheidend sind für unsere Darmgesundheit. Und ob das nun jetzt so Formen sind wie Inulin, hat man vielleicht schon mal gehört, oder Pektin, das hat man ganz viel im Apfel drin, Beta-Glucane, das hat man ganz viel in Haferflocken drin, resistente Stärke, zum Beispiel bei Kartoffeln oder ähnlichem. Die sind halt ganz, ganz wichtig, weil ohne die hätten wir ein riesengroßes Problem. Weil die nämlich erst dafür sorgen, dass unsere Darmbakterien, wie gesagt, diese Nahrung bekommen und dadurch ganz wichtige Dinge herstellen können, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, Butyrate, das braucht jetzt keinem großartig was sagen. Aber das sind die, die am Ende dafür sorgen, dass ein Mensch mit hoher Ballaststoffzufuhr ein extrem geringes Risiko hat für Herz-Kreislauf-Erkrankung, für Typ-2-Diabetes, für Gesamtsterblichkeit wird extrem verringert. Also du hast so viele unglaubliche positive Effekte dadurch, dass der Körper anfängt, Ballaststoffe zu verstoffwechseln, was du sonst niemals durch andere Lebensmittel hättest. Deshalb sind die sowas von essentiell.
Ich finde es ja immer ganz schön, wenn man so ja ungefähr eine Vorstellung hat, wie viel brauche ich denn eigentlich davon? Also beim Protein ist es ja relativ einfach. Da haben wir gerade in der letzten Folge noch drüber gesprochen, dass es ungefähr so die Menge des eigenen Körpergewichtes ist. Also bei 80 Kilo brauche ich rund 80 Gramm Eiweiß am Tag. Kann man das bei den Ballaststoffen ähnlich berechnen, dass so jeder individuell mal gucken kann, ich tracke jetzt vielleicht mal meine Nahrung, mein Essen und guck mal, wie viel nehme ich denn auf und auf wie viel komme ich denn so pro Tag? Gibt es da so eine Empfehlung?
Ja, definitiv. Und man muss da gar nicht so großartig körpergewichtsabhängig arbeiten, sondern man weiß, was braucht einfach ein gesunder Darm. Und da ist auch das Körpergewicht gar nicht so wirklich entscheidend. Denn die meisten Ernährungsgesellschaften weltweit, ich habe das auch mal mit anderen Ländern verglichen, liegen alle, und da kann man sich so ungefähr drauf verständigen, bei ca. 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag. Und das ist die Menge, die wirklich auch als sinnvoll gilt, um die Verdauung zu unterstützen, das Mikrobiom zu fördern und auch das Risiko für ganz viele Erkrankungen zu senken. Das Ding ist aber, Thorsten, darauf kommen die meisten Deutschen nicht. Rat mal, was die meisten Deutschen so am Tag zu sich nehmen.
Ich würde mal sagen, so die Hälfte, vielleicht so 15 Gramm.
Ja, sehr gut geschätzt. Man sagt so ungefähr, in Deutschland sind wir so bei ca. 17 Gramm. Aber das ist halt wirklich nur, klappt die Hälfte, wie du es gerade eben schon angesprochen hast. Und das ist halt wirklich ganz, ganz bedenklich. Denn wenn man sich mal überlegt, dass Ballaststoffe ja ganz viele Effekte haben. Das heißt zum einen, natürlich sind das die Darmbakterien, ne, die sie als Futter bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber natürlich, unabhängig davon, werden sie auch im Dickdarm fermentiert und bilden dadurch diese wichtigen Fettsäuren. Und allein durch die Menge erhöhen sie halt auch das Stuhlvolumen. Und dann ist es halt ganz, ganz wichtig für unsere Darmbewegung, also für diese Peristaltik. Und deshalb weiß man halt, das ist wirklich so Empfehlungen von 30 Gramm, das können auch 35 Gramm sein, aber die brauche ich schon. Und wenn man sich mal Studien anschaut, wo die Leute nur 5 bis 10 Gramm mehr Ballaststoff am Tag konsumiert haben und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 30% runterging, Typ-2-Diabetes 36%. Also dann sind das Werte, die unglaublich hoch sind, nur durch eine Zufuhr von 5, 6, vielleicht 10 Gramm mehr Ballaststoffen am Tag, ohne großartigen Mehraufwand. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo jeder sagen sollte, okay, vielleicht sollte ich mir meine Ballaststoffzufuhr mal von der Menge her anschauen.
Ich habe ja eben schon mal das Vollkornbrot erwähnt. Da bin ich natürlich ganz gut aufgestellt, wenn ich das esse, beispielsweise anstatt eines hellen Brötchens vom Bäcker. Da nehme ich ja schon mal eine ganz ordentliche Menge an Ballaststoffen zu mir. Gemüse hat natürlich viele Ballaststoffe. Nun wissen wir auch, die Deutschen sind in puncto Gemüse auch nicht so toll aufgestellt wie beispielsweise die Menschen, die im Mittelmeerraum leben und sich eben viel von Gemüse und Fisch ernähren. Was wären denn so die Lebensmittel, die du auf jeden Fall auf die Top 3 setzen würdest, um einfach diese Menge an Ballaststoffe, die wir vielleicht aktuell zu wenig zunehmen, so ein bisschen zu steigern und vor allen Dingen easy zu steigern, ohne jetzt Riesenmengen futtern zu müssen?
Ah, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, Thorsten, wenn du jetzt mal überlegst, was würdest du so als erstes sagen, Ballaststoffe? Okay, das Lebensmittel würde ich auf jeden Fall essen. Was würdest du da als erstes nehmen?
Bei mir wären es die Kartoffel, Gemüse wie Brokkoli zum Beispiel, Zucchini, also diverse Gemüsesorten. Und wie gesagt, dann ist es bei mir auf jeden Fall auch das vollwertige Brot, wenn es denn das Brot ist. Also da achte ich dann schon drauf. Und natürlich die Hülsenfrüchte. Also ich mag gerne mal die Linsen im Salat. Also sowas in der Richtung, dass man so einen guten Mix aus allem hat. Also bei mir ist so ein bisschen aber auch wichtig, dass ich so geschmacklich so ein bisschen Abwechslung habe. Ich könnte jetzt nicht jeden Tag Brokkoli essen, also muss dann schon ein bisschen variieren.
Okay, ja, also ich würde auf jeden Fall, erster Aspekt, garantiert auch vollwertige Kost sagen. Also einfachstes Beispiel, glaube ich auch, was jeder super einfach für zu Hause umsetzen kann, Haferflocken. Hat circa so 10 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm. Also wenn ich morgens mir 100 Gramm in mein Müsli schmeißen würde, hätte ich auf jeden Fall schon mal ein Drittel von meinem Tagesbedarf gedeckt. Hätte ich schon mal 10 Gramm drin, weil gerade Hafer enthält lösliche Ballaststoffe, nämlich diese Beta-Glucane. Und die sind unglaublich positiv für unsere Darmflora, als auch für unseren Cholesterinspiegel. Viele haben das ja vielleicht schon mal gehört, dass die so Hafertage machen, um den Cholesterinspiegel zu senken. Das wirkt wirklich, das ist unglaublich, wenn man nur da 1-2 Tage so Hafertage einbaut. Was das für einen krassen Effekt hat auf den Cholesterinspiegel, ist ganz faszinierend. Und das kann man ja in ganz vielen Varianten einbauen. Ob das nun das Frühstück ist, ganz klassisch, über den Smoothie, wo ich ein paar Haferflocken mit reinschmeiße, in den Joghurt, ins Porridge. Also ich glaube, das ist relativ easy. Dann den Aspekt Hülsenfrüchte. Definitiv, Thorsten, hast du auch sehr, sehr gut ins Schwarze getroffen. Denn auch die haben, je nachdem, was für welche sind, auch locker mal 10, 12 Gramm pro 100 Gramm. Auch schon im zubereiteten Zustand, also schon gekocht. Heißt, davon die nächsten 100 Gramm vielleicht mittags gesnackt, hast du auf jeden Fall die nächsten 10 Gramm drin. Dann wäre ich ja schon mal bei 20 Gramm. Ob es nun die Linsen sind, die Kichererbsen, die Bohnen, gerade unabhängig davon, viele Ballaststoffe, aber auch nochmal viel pflanzliches Protein, was ich immer gut finde. Und dann würde ich vielleicht als drittes noch was nehmen, sowas wie, weil es auch sehr, sehr einfach verfügbar ist, Leinsamen vielleicht. Unglaublich hoher Ballaststoffgehalt, haben nämlich circa 30 Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel. Klar, davon esse ich jetzt keinen 100 Gramm Thorsten, ne? Das ist logisch. Aber die sind halt auch ganz wichtig, weil sie sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe enthalten. Und beides finde ich halt immer gut. Und wenn du davon so 1-2 Esslöffel am Tag hast, kommst du natürlich dann auch nochmal auf eine super hohe Zahl. Dann bist du nämlich schon locker bei 20-25 Gramm. Also ich glaube, Thorsten, man hört schon raus, das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk. Und mir ist halt dabei wichtig, zwei Dinge zu haben. Denn ich will ja Ballaststoffe haben, die über zwei Mechanismen wirken. Also zum einen, die fermentiert werden durch unsere Darmbakterien. Das ist halt super, erster Punkt. Aber zweiter Punkt, die eine gewisse Quellwirkung haben. Es gibt ja immer wasserlösliche und unlösliche Ballaststoffe. Und die können halt viel Wasser binden, erhöhen dadurch das Stuhlvolumen und unterstützen halt dadurch eine extrem gute Darmbewegung. Deshalb habe ich jetzt mal so diese drei ausgewählt.
Wenn wir über die Darmgesundheit sprechen, darum heißt unsere Folge auch heute 10 Dinge, die dein Darm liebt, dann kommen wir um ein Wort nicht rum, Präbiotika. Und es ist ganz lustig, ich komme gerade aus Stuttgart zurück, war nämlich heute Mittag zu Gast in einer Podcast-Aufzeichnung bei einem lieben Kollegen. Und da haben wir uns beim Mittagessen genau darüber unterhalten. Denn einer der Kollegen ist seit 15 Jahren ernährte sich vegetarisch und ja, dann ging die Diskussion los am Tisch und unter anderem fiel dann eben auch dieses Wort Präbiotika und dann meinte ein dritter Kollege, hä, was ist denn das genau? Also was habe ich davon, wenn ich jetzt Lebensmittel habe, wo viele Präbiotika drin sind? Das klingt jetzt vielleicht für viele erstmal so ein bisschen technisch. Was genau bedeutet das?
Das ist ein super wichtiger Aspekt, den man mal ein bisschen genauer sich anschauen muss. Weil erstmal denken viele bei Präbiotika, das ist ja was komplett Eigenständiges, hat ja nichts mit den anderen Sachen zu tun. Nein, Präbiotika, wir reden jetzt auch über Ballaststoffe, Thorsten. Das ist nämlich ganz wichtig zu verstehen. Das ist keine eigene Kategorie sozusagen, sondern ein Teilaspekt von Ballaststoffen. Und wenn man sich jetzt mal so Ballaststoffe anschaut, du könntest jetzt mal was ganz Einfaches nehmen. Sowas kennt jeder, das ist Zellulose. Das ist so klassisch ganz oft in Gemüse drin. Aber, das ist ein Ballaststoff, finde ich auch gut, haben wir schon drüber gesprochen, den kann der Körper aber nicht großartig fermentieren. Das heißt, der kann quasi aus Zellulose keinen tollen Futterstoff sozusagen bauen für sein Mikrobiom. Und dann ist das natürlich schade. Das heißt, das hat eine Wirkung als Ballaststoff, aber keine tolle Wirkung für unser Mikrobiom. Und wenn wir jetzt über Probiotika sprechen, sind das quasi die, ich nenne es jetzt mal die Superballaststoffe. Das heißt, das sind die, die gezielt die guten Darmbakterien wirklich füttern. Und dadurch werden sie extrem entscheidend, weil sie dadurch diesen extrem großen Mehrwert bieten im Körper. Heißt, das sind die Substanzen, die halt von unserem Verdauungsenzym nicht vollständig abgebaut werden, aber halt im Dickdarm von bestimmten Mikroorganismen fermentiert werden und dadurch selektiv, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt jetzt, also bestimmte gesundheitsförderliche Bakterien unterstützen können in ihrem Wachstum. Und das ist nämlich zum Beispiel sowas wie Chicorée, Knoblauch, Zwiebeln, generell Lauch, Spargel, leicht unreife Bananen. Also die enthalten ganz viel von dieser präbiotischen Wirkung. Und das ist ganz wichtig. Das sind quasi eine besondere Form der Ballaststoffe, die eben genau diese Kriterien erfüllen. Deshalb muss man da schon drauf achten. Natürlich ist das immer so ein bisschen, ne, ein schmaler Grat. Einige Ballaststoffe haben das mehr oder weniger. Deshalb gibt es nicht die eine Klassifizierung von, das sind reine Präbiotika und die anderen nicht. Aber es gibt halt welche, die viele von diesen Eigenschaften haben. Und deshalb sind das genau diese Geschichten, die so in Richtung Knoblauch, Zwiebel, Lauch gehen. Und die sind halt ganz entscheidend, deshalb sollten die ruhig regelmäßig mal in der Ernährung vorkommen.
Aber man sieht schon, man kommt da schnell durcheinander, wenn man da mal so überlegt. Aber die fermentierten Lebensmittel, wir haben sie gerade schon angesprochen, die sind natürlich auch extrem wichtig. Und da gehört dann zum Beispiel das Sauerkraut dazu. Ich glaube, das weiß man auch von früher. Ja, das hat die Oma schon gesagt. Sauerkraut ist gut für den Darm. Dann gibt's Kefir oder auch Joghurt. Das sind natürlich auch Sachen, wo die Milchsäurebakterien drin sind. Auch da heißt es ja, das liebt der Darm. Oder es hieß es zumindest immer, wenn ich so an die Worte meiner Oma denke. Ist das nach heutiger Sicht immer noch so, dass die so hoch gelobt werden für die Darmgesundheit?
Ja, das ist nämlich jetzt der entscheidende Aspekt, den man verstehen muss. Weil wir ja gerade eben von den Ballaststoffen zu den Präbiotika gekommen sind. Das heißt, die Ballaststoffe sind die, die im Körper wunderschön abgebaut werden. Die Probiotika, nenne ich sie jetzt mal die Superballaststoffe, ist nicht kein wissenschaftlicher Begriff, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Kommen wir jetzt zu den Probiotika. Was ist das jetzt? Das ist quasi der Aspekt, du hast ja gerade eben schon das Thema Fermentation reingebracht. Fermentierte Lebensmittel entstehen, wenn Mikroorganismen Lebensmittel sozusagen abbauen. Und dabei entstehen ganz viele Stoffwechselprodukte, die für unseren Körper mega interessant sind. Denn die enthalten, wichtig, lebende Mikroorganismen. Ich betone es nochmal, lebende. Das ist nämlich nochmal gleich ein ganz entscheidender Aspekt. Die nach dem Verzehr in unseren Darm kommen und dann extrem viel für unsere Darmgesundheit tun. Einfach weil durch Fermentation Mikroorganismen Zucker oder andere Nährstoffe abgebaut werden. Und dadurch entstehen halt ganz viele von diesen Bereichen, die wir halt unbedingt brauchen. Und Beispiele waren halt, hast du gerade eben schon ein paar genannt, Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi oder ähnliches. Und diese Lebensmittel enthalten halt oft sehr viele Milchsäurebakterien, die während dieser Fermentation dann entstehen. Wichtig ist dabei, und das ist ganz entscheidend, wenn die irgendwie abgetötet werden durch eine Art von Fermentation oder ähnliches, habe ich halt ein Problem. Bedeutet, ich muss das halt wirklich gut herstellen lassen, weil ich ein fertiges Lebensmittel kaufe oder selber gut machen, weil ich selber fermentiere. Ansonsten kaufe ich leider oft nur das tote Ding im Glas und dann habe ich halt davon nicht mehr viel.
Okay. Die Vielfalt ist ein ganz wichtiger Punkt hier auf meinem Spickzettel, denn auch das ist was, was unser Darm liebt. Der möchte eben auch nicht jeden Tag das Gleiche bekommen, kann man ja auch sich gut vorstellen. Wir möchten ja auch nicht jeden Tag immer die gleiche Fernsehsendung gucken, sondern wir lieben ja zum Beispiel beim Fernsehen gucken, abends auf dem Sofa auch so ein bisschen die Abwechslung oder auf irgendeinen Streamingdienst. Beim Darm kann man sich das genauso vorstellen. Der findet das auch toll, wenn er jeden Tag was anderes zu sehen bekommt. Und warum spielt da diese Vielfalt so eine große Rolle? Weil der Darm, so habe ich es gelesen, Alex, hat ja auch, der lernt ja auch. Also wenn er viel sieht oder viel bekommt, dann kann er auch entsprechend damit umgehen.
Ganz wichtiger und spannender Aspekt, denn unser Mikrobiom besteht aus vielen unterschiedlichen Mikroorganismen und ganz vielen unterschiedlichen Bakterienarten. Und die haben quasi auch wie so eine Art Lieblingsessen, um es mal so einfach zu sagen. Das heißt, wenn wir immer nur die gleichen Lebensmittel essen, bekommen wir natürlich auch nur bestimmte Bakterienarten, die regelmäßig eine Art von Nahrung bekommen. Heißt, essen wir dagegen eine große Vielfalt von pflanzlichen Lebensmitteln, liefern wir ganz viele verschiedene Ballaststoffe und Pflanzenstoffe und damit natürlich Nahrung für ganz viele unterschiedliche Arten von Darmbakterien. Also, platt gesagt, Vielfalt auf den Teller sorgt für Vielfalt in deinem Mikrobiom. Weil man einfach weiß, und das ist ein super wichtiger Aspekt, dass ein Mikrobiom dann hauptsächlich gut ist, wenn es eine hohe mikrobielle Vielfalt hat. Denn das ist ein ganz lustiger oder spannender Aspekt, wenn man Leute sich anschaut, die unfassbar gesund sind, aber sich deren Mikrobiom anschaut, denkt man ja, das müsste ja genauso sein wie das vom Nachbarn, weil wenn die beide gesund sind, haben wir dasselbe Mikrobiom, mitnichten. Das ist circa zu 70% unterschiedlich und nur zu 30% gleich. Was ich damit sagen möchte, ist, du kannst ein extrem diverses Mikrobiom haben und du bist extrem gesund im Vergleich zu deinem Nachbarn, wo der so auch sagt, mir geht's richtig gut, aber ein ganz anderes Mikrobiom hat, aber einfach nur durch die Vielfalt an vielen unterschiedlichen Mikroorganismen trotzdem genauso gesund sein kann. Deshalb ist es halt ganz entscheidend, wir hatten das Thema schon mal, Thorsten, wir sind kein Koala, es hilft nicht, wenn ich mir jetzt eine Packung von Ballaststoffen kaufe und mir die den ganzen Tag reinhaue und sonst nur Mist esse. Der Körper braucht da leider schon eine Vielfalt.
Apropos Mist essen, ich habe ja eben schon erzählt, ich sitze gerade schön gemütlich auf der Rückbank unseres Teamwagens, bin auf dem Weg von Stuttgart nach Düsseldorf zurück. Und jetzt ist eben was passiert, das habe ich selten erlebt, Alex. Normalerweise, wenn ich mal anhalte an der Raststätte, gehe ich mal kurz rein und hole mir den Schokoriegel. Das habe ich mir heute verkniffen.
Sehr gut.
Das hätte ich natürlich nicht mit unserem gesunden Thema am Podcast verbinden können, vertreten können. Ich habe es generell eingeschränkt. Aber es kam mir zumindest so in den Sinn, dass unser Darm natürlich auch so ein paar Sachen hat, die er nicht so gut verträgt oder nicht so gerne sieht. Sprich, unterm Strich, die einfach Kacke sind für den Darm. Die total kontraproduktiv sind und auch unser Mikrobiom einschränkt. Zucker ist da eines dieser Dinger, wo man sagen muss, Obacht, nicht zu viel. Was kommt da noch, wo du sagst, also das mag unser Darm so gar nicht?
Definitiv Thema raffinierter Zucker, Weißmilchprodukte. Sofort. Zucker ist ein Killer für ein gesundes Mikrobiom, muss man wirklich sagen. Dann natürlich erstmal, ist logisch, aber trotzdem, um es mal zu erwähnen, ballaststoffarm. Umso weniger Ballaststoffe, umso weniger Futter gibt's für meine guten Darmbakterien. Dann, was er auch halt überhaupt nicht mag, sind stark verarbeitete Lebensmittel. Wenn die stark verarbeitet sind, sorgt das natürlich auch automatisch dafür, dass da relativ wenig gesunde Bestandteile noch drin sind, die der Körper gebrauchen könnte. Und natürlich, wenn sie sehr, sehr einseitig ist, unsere Ernährung. Weil wenn wir nämlich uns das mal anschauen, was es für krasse Studien gibt, wenn du so einen hohen Anteil an stark verarbeiteten Lebensmitteln hast, erhöht sich automatisch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für ungünstige Stoffwechselwerte. Also ganz viele Aspekte, ob es nun die mikrobielle Vielfalt ist, Entzündungsförderung, die Darmbarriere, die negativ beeinflusst wird. Es wird so viele Aspekte dadurch schlechter, wenn ich hochverarbeitete Lebensmittel habe. Deshalb, da würde ich sagen, das sind so die Punkte, die mag unser Mikrobiom überhaupt nicht, wenn es davon so viel bekommt. Und das ist ja leider oft mittlerweile viel zu viel in unserer Ernährung leider vorhanden.
Bevor wir gleich zu ganz konkreten Tipps kommen, wie ihr wirklich eurem Darm was Gutes tun könnt, interessiert mich mal, Alex, wie merken wir denn oder geht das überhaupt, dass wir das merken und spüren, dass es unserem Darm im Alltag gut geht und dass der sich wohlfühlt? Was sind da so die Anzeichen dafür, hey, ich bin gut drauf?
Ja, Thorsten, woran würdest du denn das festmachen, ob du sagst, oh, ich glaube, meine Verdauung funktioniert gerade gut? Was wären denn da bei dir da so Marker, an denen du das festmachen würdest?
Also ich mache es vor allen Dingen daran fest, dass ich zum Beispiel zwischen den Mahlzeiten merke, ob ich satt bin oder nicht. Wenn ich ständig zwischendurch das Gefühl habe, ich muss irgendwas snacken oder ich habe Hunger, dann weiß ich, dass zumindest eine Mahlzeit nicht ausgewogen war, um jetzt vielleicht mal so die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen zu nehmen, wo ja viele Menschen auch dann mal sich den Kaffee holen, den Schokosnack oder sonst was oder so den leichten Hunger verspüren. daran mache ich das fest. Also wenn ich merke, ich bin zwischen meinen Mahlzeiten wirklich gesättigt und habe erst zur nächsten Mahlzeit wieder Hunger, dann gehe ich davon aus, der Darm ist okay.
Okay, gut. Wäre schon mal so ein Aspekt. Natürlich gibt es mehrere Aspekte. Bestimmt auch so dieses Gefühl nach dem Essen, dass du sagst, okay, ich fühle mich relativ leicht, ich bin nicht stark aufgebläht. Ich habe so ein Gefühl von neutral oder von angenehm. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man so ein Gefühl hat von, oh mein Gott, ich habe da jetzt nicht einen Stein verschluckt, um es mal so einfach auszudrücken. Dann, was auch natürlich ganz wichtig ist, ist, dass diese Peristaltik automatisch funktioniert. Das heißt, das ist dieser Fachbegriff aber für die rhythmische Bewegung von deiner Darmmuskulatur, die diesen Nahrungsbrei ja immer weiter transportiert, bedeutet automatisch, ob man einen auch regelmäßigen Stuhlgang hat. Man sagt immer so schön, das ist ein klassischer Arztsatz, aber von zweimal am Tag bis zweimal die Woche ist alles okay. Aber das ist natürlich auch ein Aspekt, an dem man sehen kann, okay, bin ich eher der Kandidat, der eher zu Durchfall neigt oder eher Verstopfung hat? Also das sollte natürlich auch durch eine gesunde Ballaststoffzufuhr sich sehr gut regeln, dass man einen automatischen, weichen, sehr gesunden Stuhlgang hat, dass man nicht drücken muss, also dass es wirklich, was ins Wortes von alleine geht. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich das, was ganz viele Leute kennen, dieses typische Aufgeblähtsein. Dass man dauerhaft Beschwerden hat, dass man denkt, man hat so einen Stein verschluckt und der Bauch ist ganz so aufgebläht und alles ist voller Luft. Ich glaube, das sind so Sachen, an denen man am ehesten merkt, ob eine Verdauung gut funktioniert oder nicht.
Und kleiner Tipp noch, den hast du mir vor einigen Jahren auch mal gegeben, wenn man morgens aufsteht und bevor man die allererste Tasse Kaffee oder Tee trinkt, zwei Gläser Wasser trinken erstmal. Die sind nämlich wunderbar dafür geeignet, damit eben besagte Peristaltik richtig gut in die Gänge kommt und unser Darm auch geschmeidig hin und her schwingt. So, jetzt haben wir viele tolle Sachen gehört, die unser Darm liebt. Unglaublich viel Info, aber damit ihr das für euren Alltag jetzt nochmal so ein bisschen einordnen könnt, hat Alex jetzt nochmal ganz exklusiv die Tipps für euch. Die Dinge, die unser Darm wirklich gern hat.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Wir brauchen 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Ich bin da total flexibel. Ob das die Vollkornprodukte sind, die Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen. Wir brauchen unbedingt 30 Gramm. Deshalb probiert das im Alltag einzubauen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es schafft, das eventuell noch zusätzlich zu ergänzen. Tipp Nummer 2. Vielfalt auf dem Teller. Und deshalb gerne, da könnt ihr uns auch nochmal schreiben, die 30-Pflanzen-Challenge. Man weiß nämlich, wenn ich es schaffe, auf 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu kommen, dass ich ein unglaublich diverses Mikrobiom habe. Deshalb darauf sollte man unbedingt kommen. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne. Wir haben dazu eine schöne Liste, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Tipp Nummer 3. Präbiotika. Gerade solche Lebensmittel wie Chicorée, wie Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, all diese Geschichten super wichtig, denn diese präbiotischen Ballaststoffe dienen gezielt den nützlichen Darmbakterien als Nahrung, deshalb unbedingt die im Alltag integrieren. Tipp Nummer 4, fermentierte Lebensmittel. Unbedingt auf solche Lebensmittel zurückgreifen wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi. Wichtig, wenn ihr darauf achtet und das ganze einkauft, achtet darauf, dass auf der Verpackung steht, dass sie noch lebende Mikroorganismen enthalten. Ganz entscheidend, damit ihr auch wirklich noch etwas habt, was in eurem Darm ankommt und nicht nur einfach tote Mikroorganismen, denn das wäre extrem schade. Oder ansonsten stellt das Ganze selber her. Wir haben auch extra eine Anleitung für Fermentation. Also wenn ihr Lust habt, schreibt uns auch dazu gerne. Wir schicken euch diese Liste gerne rüber, wie man selber Lebensmittel fermentieren kann. Und letzter Tipp, Tipp Nummer 5. Bitte, um euren Darm etwas Gutes zu tun, reduziert hochverarbeitete Lebensmittel. Man weiß einfach, dass durch diese vielen Fertigprodukte, das Weißmehl, die stark zuckerhaltigen Snacks, das Ganze extrem ballaststoffarm ist und gleichzeitig die mikrobielle Vielfalt extrem nach unten reduziert wird. Das fördert Entzündungen und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden, um ein gutes Mikrobiom zu behalten.
Ein schönes Schlusswort, wenn ihr mehr Tipps rund um die Gesundheit, die Ernährung und natürlich auch die Bewegung haben wollt, auch die ist ja extrem wichtig, dann schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei. Podcast Gesund gefragt heißen wir da, da gibt's auch regelmäßig ja, tolle Tipps für euren Ernährungsalltag, ein Blick hinter die Kulissen des Podcasts und wie gesagt auch mehr Infos zum Beispiel zur 30-Pflanzen-Challenge, die damals schon sehr gut angekommen ist. Ich bin ganz froh, Alex, dass die Verbindung auf der Autobahn gehalten hat. Sende mal liebe Grüße von der A61 und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder, dann wie gewohnt aus dem Podcast-Studio. In diesem Sinne, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.